EMC, Science Dialogue, der Podcast der IMC FH Krems.
Hallo und herzlich willkommen bei IMC Science Dialogue, dem Podcast der IMC FH Krems. Mein Name ist Christina Paul und ich darf in diesem Podcast Lektoren, Forscherinnen und Forscher sowie Alumni der IMC FH Krems und ihre vielfältigen Tätigkeiten vorstellen. Ich freue mich sehr, meinen heutigen Gast begrüßen zu dürfen, nämlich Christoph Hoffinger, Alumni der FH Krems, externer Lehrender in den Studiengängen Marketing und Tourism and Leisure Management und Experte im Bereich Digital Marketing. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für IMC Science Dialog. Und herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Die erste Frage, die ich an Sie habe, ist, Sie haben 2010 Ihren Master in Tourism and Leisure Management gemacht, hier an der FH Krems und sind heute Experte im Bereich Digital Marketing. Wie wird man von einem Tourism-Absolventen zum Marketing-Experten?
Gibt es vielfältige Gründe. Einerseits habe ich bereits im Bachelorstudium, das habe ich auch hier an der FH Krems absolviert, mein Praxissemester bei Starboard Hotels im E-Commerce-Department, damals in Spanien und Portugal gemacht. Da hatte ich so meine ersten Berührungspunkte mit E-Commerce und Online-Marketing. Und wirklich ausschlaggebend waren dann aber die vielfältigen E-Tourism-Vorlesungen im Masterstudiengang, die der damalige jetzige Departmentleiter Christian Maurer dort etabliert hat. Und wirklich ausschlaggebend dann letztendlich war die Teilnahme an der Google Online Marketing Challenge. Die gibt es jetzt leider nicht mehr, aber da konnten wir mit, ich glaube, waren es $250, konnten wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, konnten für die Google Ads Kampagnen ausarbeiten und erstellen, umsetzen, betreuen. Und das war dann so letztendlich der Knackpunkt, wo es mich wirklich ins Online Marketing getrieben hat, weil wir damals einfach gesehen haben, was man auch mit kleinen Budgets im Online Marketing bewegen kann.
2011 haben Sie dann den Entschluss gefasst, sich selbstständig zu machen, also ein Jahr eigentlich nach Ihrem Abschluss. Was war dann der Grund, sich selbstständig machen zu wollen?
Das ist nicht so einfach zu beantworten. Ich muss sagen, ich habe nach dem Studium bei einem Startup angefangen, habe dann zu einer Online-Marketing-Agentur gewechselt, war allerdings bei der Agentur nicht hundertprozentig zufrieden damit. Ich kann nicht genau sagen, was es war, ob es jetzt das Angestelltenverhältnis war oder einfach die Umstände in den Unternehmen, es war mir einfach, oder sagen wir so, ich hatte damals einfach zu viel Energie noch übrig, habe dann angefangen, nach der Arbeit jeden Tag auch noch kleinere Unternehmen im Online-Marketing zu betreuen. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, okay, mir macht das eigentlich mehr Spaß als meine normale Arbeit, warum mache ich nicht gleich eine Selbstständigkeit daraus?
Und was waren so am Beginn die Schwierigkeiten bei der Selbstständigkeit?
Schwierigkeiten vielleicht die ganzen administrativen, bürokratischen Dinge, wobei das jetzt gar nicht so negativ gemeint. Man wird eigentlich von der Wirtschaftskammer sehr, sehr gut unterstützt und betreut. Da habe ich mehrere Coachings auch in Anspruch genommen. Ich hatte auch den Vorteil, dass meine Mutter selbst selbstständig ist, 2004 gegründet hat. Die hat mir auch sehr unter die Arme geholfen am Anfang, beziehungsweise Bekannte, die Steuerberaterin ist. Da war der Start eigentlich relativ einfach. Es war vielleicht nur überraschend, an was man alles wirklich denken muss. Also viele denken vielleicht immer nur auf die Kernaufgabe, was mache ich, was biete ich an. Aber es gibt dann doch deutlich, deutlich mehr, das zu beachten ist. Das war vielleicht die größte Herausforderung.
Was ist zum Beispiel zu beachten?
Sozialversicherung, also Beiträge, Umsatzsteuer, Finanzplanung, Buchhaltung etc. Das war vielleicht noch eher weniger ein Thema. Das hatten wir auch an der FH. In mehreren Vorlesungen, aber vielleicht wirklich einfach der Kontakt mit Behörden. Das ist mal als Angestellter, oder wenn einem die Lohnnebenkosten werden von der Firma abgeführt, das waren einfach Sachen, mit denen man sich vorher in der Form nie beschäftigt hat.
Wenn man jetzt so ganz neu in der Branche ist und eben selbstständig, wie schafft man dann, sich einen Kundenstamm aufzubauen? Hat man da vorher schon so ein paar Kontakte geknüpft oder ist es dann erst wirklich, wenn man dann gerade dabei ist, selbstständig zu sein?
Ich hatte den Vorteil, dass ich eben während meines Angestelltenverhältnisses schon kleinere Unternehmen betreut habe. Da hatte ich schon die ersten Anknüpfungspunkte. Das heißt, ich konnte vom ersten Tag an profitabel sein bzw. davon leben. Ansonsten der Aufbau des Kundenstamms. Ich habe eigentlich jede Anfrage angenommen, die es gab, auch wenn es vielleicht nicht wirklich profitabel war oder wenn der Stundensatz gering war. Ich würde das nach wie vor wieder so machen, weil aus vielen kleinen Aufträgen kamen dann später größere Aufträge oder es kamen Empfehlungen von größeren Aufträgen. Ich habe wirklich versucht, möglichst viel Kontaktpunkte zu knüpfen, muss aber auch gestehen, dass ich dann teilweise auch Glück hatte. Also ich hatte eine Anfrage von einem Unternehmen, wo ich den Auftrag auch bekommen habe. bin durch die dann mit deren Webagentur zusammengekommen, über die ich in den Jahren danach sehr, sehr viele Aufträge bekommen habe von Unternehmen, die ich wahrscheinlich so als Einzelunternehmer nicht bekommen hätte. Also muss ich auch ganz ehrlich sagen, manchmal sind es halt glückliche Umstände oder wo es halt einfach wirklich gepasst hat, dass das Wachstum dann deutlich beschleunigt hat.
Haben Ihnen da Kontakte vom Studium auch geholfen oder sonst noch irgendwelche Erfahrungen aus dem Studium?
Ja, also muss ich auch klar sagen, was mir sehr geholfen hat, war der Kontakt zum Christian Maurer. Der hat damals diesen Kontakt hergestellt zu diesem Auftrag. Das war sicher, dem kann ich sehr ewig dafür dankbar sein. Dadurch ist dann wirklich diese tolle Kooperation mit der Webagentur zustande gekommen. Ansonsten Kontakte mit der FH natürlich über ehemalige Kollegen. Man versucht halt ein Netzwerk aufzubauen. Ich bin jetzt vielleicht persönlich nicht der größte Netzwerker, aber es hilft definitiv und das würde ich auch jedem der Gründer raten, selbst wenn man jetzt nicht sehr der klassische Netzwerker, manchmal ist es auch ein bisschen negativ behaftet ist, es ist nach wie vor so, dass man bei Unternehmen kauft oder bei Leuten nachfragt, die man kennt, denen man vertraut und es geht gar nicht darum, wirklich auf Biegen und Brechen Netzwerke zu bilden, sondern trotzdem einfach in Kontakt zu bleiben, mit Kollegen in Kontakt zu bleiben, darauf zu achten, dass möglichst viele Leute wissen, was man macht und was der Nutzen von dem ist, was man anbietet.
Sie sind unter anderem auf Online-Werbung spezialisiert. Was genau umfasst Online-Werbung? Das ist ein sehr breiter Begriff.
Ist ein sehr breiter Begriff. Ich würde da auch zwischen Online-Werbung und Online-Marketing differenzieren. Online-Werbung ist für mich wirklich so ein kleiner Teilbereich des Online-Marketings. So die klassische Werbung. Entweder im Sinne von Bannerwerbung, wo wir jetzt Anzeigen auf Websites, mobilen Apps schalten, oder sei es Suchmaschinenwerbung, wie das im Falle von Google Ads ist, oder Social Media Werbung bei Facebook, Instagram. Ich würde sagen, Online-Werbung ist für mich alles, wo ich aktiv auf die Zielgruppe zugehe und Werbungen schalte.
Kann man sagen, was da jetzt momentan die aktuellen Trends sind in der Online-Werbung?
Kommt auch wieder auf den Teilbereich drauf an. Jetzt in der klassischen Online-Werbung, in der Banner-Werbung ist das Programmatic Advertising ein großes Thema. Früher hat man ja Werbeinventar in Millionen von Anzeigenimpressionen oder Hunderttausenden von Anzeigenimpressionen gekauft, also ein fixes Inventar gekauft und dann wurde auf einer Website für einen gewissen Zeitraum oder bis dieses Budget an Impressionen aufgebraucht war, wurde die Werbung geschaltet. Jetzt ist es eher so, dass das auch auf einem Auktionsprinzip basiert und die Anzeigenimpressionen jetzt nicht fix auf einer Seite ausgespielt werden, sondern in Verbindung mit dem Nutzerverhalten der User oder sonstigen kontext- oder interessenbezogenen Signalen geschaltet wird. Das ist mal ein großer Trend. Ansonsten geht der Trend Richtung Bewegtbilder. Das ist ein Trend, den wir schon seit einigen Jahren sehen. Ich sage es immer, zum Beispiel bei Facebook-Werbung, Bilderanzeigen werden fast übersehen mittlerweile. Es geht dann eher der Trend hin zu animierten Anzeigen bzw. zu Videoanzeigen. Also alles interaktiver, weil man auch beachten muss, dass die Nutzer jeden Tag mit immer mehr Werbebotschaften konfrontiert werden und es immer schwieriger wird, da noch aus der Masse hervorzustechen.
Was für Werbeformate gibt es dann bei Online-Werbung?
Es gibt nach wie vor die klassischen Bannerformate, also diese IAB-Standardformate, Rectangle, Medium, Small etc., die sind standardisiert. Bei den anderen Plattformen wie Google, Facebook, Instagram wechselt das. Es gibt bei Google zum Beispiel bei der Online-Werbung das sogenannte responsive Anzeigenformat. Da lädt man im Prinzip, das ist für Kleinunternehmen sehr praktisch, man lädt im Prinzip ein Bild hoch, den Anzeigentext und Google baut die Anzeige je nach Werbeumfeld dynamisch zusammen. Bei Facebook sind eigentlich die klassischen Bildanzeigen, Videoanzeigen, Karussell. Da geht der Trend teilweise auch zu mobilen Erfahrungen, also Mobile Experiences, wie zum Beispiel den Sammlungen oder Instant Experiences, wo sich nach dem Klick auf die Anzeige eine Seite direkt in der Plattform öffnet, ohne dass jetzt zwingend ein Klick schon zur Website stattfindet.
Was ist die Verfügbarkeit von Ausrichtungskriterien? Das stand auf Ihrer Website, dass Sie das auch beraten.
Ja, weil es manchmal für Unternehmen erschlagend ist, wie viele Möglichkeiten es gibt. Ich kann zum Beispiel bei Google auf Basis von Keywords ausrichten. Ich kann auf Basis von Interessen ausrichten. Ich kann kontextbasiert oder ich kann fixe Placements, also ich kann einzelne Websites, Apps etc. eingeben. Ich kann das Browserverhalten, das Nutzerverhalten, das vorherige als zur Ausrichtung nutzen. Das ist für manche dann zu viel am Anfang und da ist es wichtig, die Kunden wirklich zu beraten, Was sind die Stärken, Schwächen der unterschiedlichen Ausrichtungskriterien und wie können Sie Ihre Zielgruppe auch ideal erreichen?
Und wie kann man jetzt als Unternehmen jetzt eine Website optimieren? Gibt es da auch verschiedene Kriterien, wie man das irgendwie angehen kann?
Ja, das fällt schon unter den Begriff Conversion-Optimierung auch. Also wie kann ich mehr Nutzer, die ich auf meiner Webseite habe, zu Kunden konvertieren oder vielleicht jetzt nicht gleich zu Kunden, sondern zu Leads, Anfragen oder zu interessierten Nutzern konvertieren. Das ist eigentlich eine Metadisziplin. Da geht es um Web-Usability, da geht es um die Vermeidung von Fehlern, da geht es um technische Aspekte wie mobile Seitenladezeiten, da geht es um die Auffindbarkeit in Suchmaschinen, also Suchmaschinenoptimierung. Da geht es aber auch um User Experience, wie ansprechend sind die Inhalte gestaltet. Großes Thema in den letzten Jahren waren die sogenannten Persuasion Techniques. Man kennt das von Robert Cialdini, so die fünf Prinzipien der Überzeugung, wie man es teilweise auch von Plattformen wie Booking.com kennt. Also es ist extrem breit gefächert. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, dass es bestimmte Dinge gibt, die man beachten muss. Man muss eigentlich ein sehr, sehr breites Themenfeld abdecken oder man kann an sehr, sehr vielen kleinen Schrauben drehen.
Wichtig bei Marketing ist auch Webanalysen. Und Sie schreiben auf Ihrer Website, dass viele Unternehmen oft falsche Entscheidungen treffen bei der Webanalyse. Was kann man da für falsche Entscheidungen treffen?
Ich kann falsche Entscheidungen treffen, indem ich mit falschen Daten arbeite. Ein konkretes Beispiel, ich hatte einen Kunden, die haben die internen Zugriffe in dem Webanalyse-Tool Google Analytics mit ausgewertet. Also haben vergessen, diese auszuschließen. Und als wir diese ausgeschlossen haben, kam die Ernüchterung, als von den 100% Zugriffen nur noch 50% übergeblieben sind. Zudem haben auch die internen Zugriffe die ganzen Webanalyse-Daten verfälscht. Also es war so, Mitarbeiter hat den Webbrowser gestartet und war automatisch auf der Unternehmenswebsite. Das heißt, 50% der Daten wurden hier einfach verfälscht und jeder, der sich ein bisschen mit Statistik beschäftigt, weiß, dass das einen sehr, sehr großen Einfluss dann auf die Datenauswertung hat. Ein weiterer Punkt ist teilweise auch das mangelnde Verständnis vom Webanalyse-Tool. Wenn ich 3 verschiedene Webanalyse-Tools verwende, bekomme ich 3 unterschiedliche Datensätze, weil die einfach auf einer unterschiedlichen Technik teilweise basieren oder einer unterschiedlichen Art der Datenerfassung. Google Analytics, wenn man jetzt einfach so die Standardimplementierung ansieht, hat auch seine Fehler oder seine Fallstricke und die muss man einfach wissen. Auch hier ein konkretes Beispiel. Angenommen, Sie besuchen die Homepage einer Website, bleiben dort 2 Minuten, rufen eine weitere Seite auf, bleiben dort 2 Minuten, rufen eine dritte Seite auf, bleiben dort 2 Minuten und verlassen dann die Seite, ohne eine weitere Aktion zu tätigen. Dann waren Sie 6 Minuten auf dieser Website. In Google Analytics würden allerdings nur 4 Minuten aufscheinen, weil Google Analytics die letzte Interaktion fehlt, um die Verweildauer auf der letzten Seite zu messen. Das sind jetzt kleine Beispiele, aber nur ein bisschen zu veranschaulichen, wo hier die Fallstricke liegen. Und da gilt es einfach auch ein bisschen den technischen Hintergrund zu verstehen.
Bei der Webanalyse gibt es auch Tracking-Codes und Tracking-Konzept. Was versteht man darunter?
Also der Tracking-Code, das ist meistens ein JavaScript-Code, der wird auf der Website integriert und der ist dafür verantwortlich, dass die Interaktionen auf der Website auch erfasst werden. Also ganz klassisch bei Google Analytics ist das der JavaScript-Code, der die Seitenaufrufe erfasst. Dieser JavaScript-Code kann allerdings auch Interaktionen erfassen, die direkt im Browser passieren. Also im Tourismus zum Beispiel die Interaktion mit dem Buchungsprozess, welche Schritte aufgerufen werden, welche Zimmerkategorien aufgerufen werden. Das alles kann über Google Analytics erfasst werden. Das Tracking-Konzept ist etwas, das ist ein bisschen eine Eigenkreation, das ich anbiete für Unternehmen. Das ist einfach mal die Definition der unterschiedlichen Interaktionspunkte auf einer Website. Was für Interaktionen gibt es überhaupt auf der Website? Welche davon möchten wir messen? Und welchen Wert haben diese Interaktionen? Das hat den Hintergrund, dass es oftmals der Fall ist, es gibt mehrere Evolutionsstufen bei der Webanalyse. So die niedrigste Stufe wäre so, ich messe einfach die Zugriffe und verwende auch die Anzahl der Zugriffe als den wichtigsten Messwert, was er nicht ist, weil leicht zu beeinflussen und wir wissen ja auch nicht, oder uns interessiert ja mehr, wie viele Kunden wir bekommen und nicht nur, wie viele Zugriffe wir haben. Dann sehe ich allerdings oft, dass Unternehmen den nächsten Schritt machen und sagen, okay, wir messen jetzt die Anzahl der Anfragen, die Anzahl der Buchungen, die Anzahl der Verkäufe und unterteilen unsere Nutzer in, sag's dann immer ganz drastisch, in gute und in schlechte Nutzer. Jemand, der etwas kauft, jemand, der nicht kauft, was ja auch nicht richtig ist. Gerade im Tourismus haben wir längere Informationsrechercheprozesse. Und da helfen dann diese Interaktionen oder diese kleineren Interaktionen, Nutzer in vielleicht nicht interessierte Nutzer zu unterteilen, Nutzer, die sich mit den Inhalten beschäftigen, Nutzer, die den Bestellprozess beginnen und Nutzer, die dann tatsächlich auch buchen. Und dabei hilft eben so ein Tracking-Konzept.
Wenn man jetzt diese ganzen Daten gesammelt hat, was macht man dann mit der Auswertung oder wie kann man es dann für sein Marketing-Konzept nutzen?
Es gibt bei der Auswertung eigentlich zwei mögliche Ansatzpunkte. Der erste ist vielleicht der allgemeinere oder der, von dem ich etwas abraten würde, dass der, ich logge mich einfach mal in mein Web-Analyse-Tool ein und schaue, was ich finden kann. Das ist, würde ich sagen, der zeitraubendste Ansatz. Ich kann natürlich schon anfangen, Daten zu segmentieren und Muster zu finden, ist aber meistens wirklich mit sehr, sehr hohem Aufwand verbunden. Das ist auch etwas, das in Zukunft nicht mehr von Menschenhand gemacht wird, sondern eher auf Basis von maschinellem Lernen, Anomalien in den Daten zu finden und auf diese dann hinzuweisen. Und wir Menschen, an uns liegt es dann herauszufinden, sind die signifikant, sind die relevant. Der Ansatz, den ich eher empfehle, ist der, wirklich mit einer Hypothese zu starten oder mit einer Frage zu starten. Könnte zum Beispiel sein, wie viele Nutzer verlieren wir zwischen dem Aufruf der, sag ich mal, Hotelzimmerseite, dem Buchungsprozess und dem Abschluss der Buchung. Dann kann ich in mein Web-Analyse-Tool gehen und kann diese Daten konkret aufrufen und kann versuchen, diese Frage zu beantworten. Also das ist ein viel zielgerichteter Ansatz. Die Wichtigkeit bei der Web-Analyse ist hier die Ableitung von Optimierungsmaßnahmen. Also es nutzt keinem Unternehmen etwas, Stunden in die Web-Analyse zu investieren. Sehe ich allerdings relativ oft. Im Endeffekt kommt aber dann nichts mehr heraus. Es gibt dann die monatliche Auswertung, die quartalsweise Auswertung. Dann sieht man, okay, die Zahl ist gestiegen, die ist gesunken etc. Aber man nimmt das so passiv wahr. Wäre es aus meiner Sicht wirklich besser, den Fokus auf konkrete Optimierungsmaßnahmen zu legen und dann beim nächsten Analysezyklus darauf zu achten, wie haben sich jetzt die Zahlen verändert, nachdem wir diese Optimierungsmaßnahme umgesetzt haben.
Sie haben vorher schon kurz erwähnt, die Conversion-Optimierung. Können Sie noch mal kurz erklären, was genau ist darunter verstanden?
Also im ganz einfach erklärt, das sind alle Maßnahmen, die einem Unternehmen helfen, den Anteil der Nutzer, die zu Kunden werden, zu steigern. Wir haben das Problem, wir haben die Herausforderung, dass es kaum mehr organisches Wachstum gibt. Also der Markt in Europa ist gesättigt. Früher war das ein bisschen einfacher. Man hatte einen Online-Shop und konnte sich darauf verlassen, dass jedes Jahr es mehr Internetnutzer und somit mehr Kunden gibt. Wenn ich jetzt wachsen möchte, muss ich entweder effizienter sein, ich muss mehr Nutzer in Kunden umwandeln, beziehungsweise ich muss anderen Unternehmen die Kunden wegnehmen. Und die Conversion-Optimierung ist hier allerdings auch so als Metadisziplin zu verstehen. Da geht es um Konsumentenpsychologie, da geht es um visuelle Aufmerksamkeit, da geht es um Usability, User Experience, Design, Technik. Es ist schwierig, das wirklich konkret zu definieren. Ich selbst beschäftige mich mit dem Bereich seit mehreren Jahren und es ist wirklich so, dass man in sehr, sehr viele Teilbereiche eintauchen muss, um dann Verbindungen herzustellen. Es ist, wie ich vorher angesprochen habe, es sind sehr, sehr viele kleine Schrauben. Es hat sehr stark auch mit Nutzerforschung, mit Testen zu tun, Hypothesen aufzustellen und einfach wirklich versuchen, in diesen laufenden Prozess zu kommen, eine Website nicht als das als fertig anzusehen, sondern als eine dynamische Plattform, die kontinuierlich optimiert wird.
Was Sie gesagt haben, Sie haben sich jetzt schon mehrere Jahre damit beschäftigt. Hat sich das eigentlich in den letzten Jahren verändert?
Die Disziplin an sich, oder? Mhm. Genau. Ich würde sagen, dass auf jeden Fall eine Professionalisierung stattgefunden hat. In den USA ist man diesbezüglich schon deutlich weiter als bei uns. In Deutschland sehe ich auch, dass man deutlich weiter ist als in Österreich, muss ich sagen. Bei uns, auch bei Kundensicht, sehe ich noch nicht so wirklich die Bereitschaft dafür. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich vorwiegend kleinere und mittelgroße Unternehmen betreue. Da ist meistens eher noch so der Ansatz, wenn wir mehr Umsatz brauchen oder mehr Anfragen brauchen, dann brauchen wir mehr Zugriffe. Was eben das Problem ist, wenn ich jetzt schon sehr ineffizient bin, die Zugriffe in Nutzer umzuwandeln und noch mehr Nutzer auf die Seite bringe, dann konvertieren die ja maximal zu diesem kleinen Prozentsatz. Meistens sinkt dieser Prozentsatz, weil ich ja immer breiter werden muss, also immer mehr Streuverlust in Kauf nehme. Und es ist deutlich besser, eben diesen Prozentsatz zu erhöhen, also diesen Stellschrauben auf der Website zu drehen, um mehr Nutzer in Kunden umzuwandeln.
Es ist oft das Problem, dass viele auf eine Website gehen und drauf bleiben, eben wie Sie gesagt haben auch, aber dann eigentlich keine Abschlüsse machen. Was kann man dann tun, um da dagegen zu wirken? Also nicht nur, dass sie die Website besuchen, sondern dass sie auch jetzt was kaufen oder buchen?
Da gibt es auch vielfältige Ansatzpunkte. Also ich versuche, ein paar Praxisbeispiele zu geben. Also ich hatte einen Kunden, da war es wirklich ein reines Usability-Thema, dass die Buchungsplattform nicht funktioniert hat oder falsche Verfügbarkeiten angezeigt hat. Also das ist so das Einfachste. Das sind wirklich technische Fehler, die den Nutzer daran hindern, den Kauf abzuschließen. Weiteres Beispiel aus dem Tourismus, wo ein Hotel Preise inklusive Halbpension angegeben hat, bei Buchungsplattformen die Preise allerdings inklusive Frühstück oder ohne Frühstück angegeben waren. Das heißt, Nutzer haben immer das Gefühl gehabt, dass sie auf den Plattformen einen günstigeren Preis bekommen, obwohl der Hotelpreis eigentlich der günstigere war. Oder das können Fehler sein bei der Darstellung auf mobilen Endgeräten, wo die Website vielleicht responsive war, aber auf mobilen Endgeräten nicht wirklich auf die Bedürfnisse der Nutzer ausgerichtet war. Also das sind wirklich unterschiedlichste Dinge. Ich kann das nicht konkret sagen, es gibt diese eine Lösung. Das wird leider auf manchen Blogs oder Magazinen wird das so dargestellt. Einfach den Kaufen-Button größer machen oder mit gewissen Farben zu arbeiten. Im Prinzip ist das wirklich ganz, ganz individuell. Im schlimmsten Fall ist es so, dass einfach das Produkt nicht passt oder die Zielgruppe nicht konkret angesprochen wird. Aber Sie sehen schon, wir kommen jetzt von den Technischen, wir kommen zur Konsumentenpsychologie. Das ist wirklich sehr, sehr breit gefächert.
Und was versteht man eigentlich unter Eye-Tracking?
Eye-Tracking, würde ich sagen, ist die Königsdisziplin der Nutzerforschung, ist sehr, sehr spezifisch. Beim Eye-Tracking werden die Blickbewegungen erfasst. Also man könnte sich das Szenario so vorstellen, wir haben einen Nutzertest, wir laden Probanden ein, meistens ist dann doch, muss ich gestehen, eher künstliches Labor-Setting. Und dann wird eben dieser Eye-Tracker vor dem Monitor platziert, das wird über Infrarot werden die Blickbewegungen erfasst und werden dann über eine spezielle Analysesoftware aufgezeichnet. Und Eye-Tracking hilft eigentlich dabei zu verstehen, welche Elemente auf der Website am prominentesten sind, welche die visuelle Aufmerksamkeit auf sich ziehen und wie man vielleicht durch spezifische Maßnahmen diese visuelle Aufmerksamkeit steuern kann. Ein wichtiger Punkt ist allerdings, was manchmal missverstanden wird, beim Eye-Tracking geht es nicht hauptsächlich um diese bunten Heatmaps, das ist eigentlich ein Nebenprodukt. Eye-Tracking ist fast mehr ein quantitativer Ansatz, zum Beispiel wie viele Sekunden dauert es, bis ein Objekt gesehen wurde oder mit einem Objekt interagiert wurde. Die Heatmaps dienen eigentlich mehr dem Verständnis oder der Interpretation der Daten.
Ein wichtiger Bereich vom digitalen Marketing ist auch Social Media Marketing. Was sind hier die aktuellen Trends?
Im Social Media Marketing müsst ihr vielleicht differenzieren zwischen Social Media Marketing im Sinne von, ich habe eine Facebook-Seite oder ich habe eine Präsenz auf sozialen Medien, wo ich regelmäßig mit Kunden interagiere. Da sehe ich vielleicht momentan ein bisschen den Trend, dass Unternehmen sich mehr trauen oder mutiger werden, sich auch vielleicht mit unangenehmen Nutzern umzugehen. Sehe ich teilweise eben schon ein Problem, dass hier dieser Diskurs teilweise sehr extrem geführt wird oder das hauptsächlich nur noch als Kundenbeschwerde-Tool verwendet wird. Und da gibt es jetzt schon den Trend, dass Unternehmen da wirklich ein bisschen mutiger werden und auch auf Augenhöhe mit dem Nutzer oder Kunden kommunizieren. Ansonsten sehe ich einen starken Trend Richtung Messenger-Dienste, also Facebook Messenger oder eben die Etablierung dieser Messenger-Dienste als normales Kommunikationskanal mit Unternehmen. Der Einsatz von Chatbots, das ist momentan ein Trend, mit dem sich einige Unternehmen auseinandersetzen.
Was ist das genau,
Chatbots? Ein Chatbot wäre ein Programm, das zum Beispiel einen Messenger-Dienst wie dem Facebook Messenger automatisch mit einem Nutzer interagiert, um zum Beispiel allgemeine oder häufige Fragen zu beantworten, bis dann vielleicht zu einem späteren Punkt, das dann von einem Menschen übernommen wird. Und da denke ich, wird es in den nächsten Jahren sehr, sehr große Fortschritte geben.
Gibt es Plattformen, die für ein Unternehmen ein Muss sind, die man unbedingt bespielen sollte? Oder?
Es kommt auf das Unternehmen an. Wenn ich jetzt im B2C-Bereich tätig bin, werde ich um Facebook, Instagram nicht herumkommen. Suchmaschinen sowieso wie Google, wobei auch hier, wenn ich international tätig bin, zum Beispiel in Russland, muss ich mich mit Yandex beschäftigen. Ansonsten, wenn ich im B2B-Bereich zum Beispiel tätig bin, muss ich mich mit LinkedIn, mit Xing beschäftigen. Ich denke, es ist ein Mix. Was ich trotzdem sehe, auch regelmäßig auf Online-Marketing-Konferenzen, ist dieser starke Google-Fokus. Und da würde ich Unternehmen nicht abraten davon, aber ich würde Unternehmen abraten davon, sich nur auf Google zu fokussieren oder jetzt auf Suchmaschinenwerbung, Suchmaschinenoptimierung. Also Google Ads ist keine Online-Marketing-Strategie, das ist ein Teil einer Strategie. Man sollte aber als Unternehmen darauf achten, möglichst breit aufgestellt zu sein.
Wie wichtig sind dabei eigentlich Social Ads?
Social Ads sind fallen für mich eben unter die Online-Werbung. Ich sehe Social Ads als sehr praktisches Instrument im Online-Marketing-Mix, vor allem jetzt im Vergleich zu Suchmaschinenwerbung. Suchmaschinenwerbung wird auch oft als Inbound-Marketing bezeichnet. Also ich gehe nicht aktiv auf den Nutzer zu, sondern der Nutzer stellt eine Suchanfrage und ich bin dann entweder über eine bezahlte Anzeige oder das unbezahlte Suchergebnis präsent. Das funktioniert hervorragend, solange es Suchvolumen gibt. Jetzt könnte es allerdings der Fall sein, dass ich ein Produkt habe, das neu ist, für das es noch keine Nachfrage gibt. Das heißt, sucht niemand danach. Dann würde eben diese klassische Online-Werbung ins Spiel kommen, wo ich aktiv auf Nutzer zugehe. Da sehe ich allerdings persönlich, vor allem bei kleineren und mittleren Unternehmen, Social Ads als bessere Variante als so die klassische Online-Werbung, wo ich wirklich mit Streuverluste in Kauf nehme und wirklich mit hunderttausenden Impressionen in den Markt hineingehe, weil ich hier viel gezielter werben kann. Ich kann zum Beispiel Zielgruppen bilden, die Interesse an meinem Produkt haben oder an dem Thema und das noch kombiniert mit demografischen Merkmalen und kann hier wirklich sehr, sehr gezielte, sehr konkrete Zielgruppen gestalten, wo ich auch dann noch deutlich bessere Ergebnisse erzielen kann.
Sie sind zertifizierter Google-Partner und Bing Accredited Professional. Was bedeutet das genau?
Das Google-Partner-Programm oder das Bing Professional-Programm geht es einfach darum, es ist eine Art der Zertifizierung. Man muss mehrere Prüfungen ablegen. Bei Google ist das dann zudem auch noch mit einem Mindestumsatz gekoppelt, den man in den letzten 90 Tagen erreicht haben muss. Ich denke, es wird dann auch noch die Aktivität im Werbekonto mit berücksichtigt und soll Unternehmen so ein bisschen als Hilfe dienen bei der Auswahl des passenden Partners. Ich würde Unternehmen allerdings auf jeden Fall raten, das mal als ein Kriterium zu nehmen, allerdings dann wirklich den persönlichen Kontakt zu suchen, vielleicht Referenzen anzufordern und dann vielleicht auch ein bisschen Gefühle bekommen, ob hier maßgeschneiderte Lösungen angeboten werden.
Sie sind nicht nur selbstständig, sondern Sie sind auch externer Lernender in den Studiengängen Marketing und Tourism and Leisure Management. Wie wurden Sie jetzt vom Studenten zum Lehrenden?
Da muss ich eigentlich auch wieder auf meinen ehemaligen Professor Christian Maurer Bezug nehmen. Wir hatten ja damals die Google Online Marketing Challenge und die wurde dann weiter im Masterstudiengang eben angeboten und ich wurde, glaube ich, dann ein oder zwei Jahre nach meinem Abschluss mal zu einem Gastvortrag eingeladen für diese Google Online Marketing Challenge. Und dann hat es sich eben so entwickelt, dass er Studiengangsleiter wurde und Ressourcen frei geworden sind. Und dann habe ich zuerst mal die Vorlesung in Baku übernommen, was für mich sehr, sehr spannend war, gleich mal als erste Vortragstätigkeit. Und bin dann ein Jahr später dann auch wirklich nach Krems zurückgekehrt, zuerst Berufsbegleitin und dann Vollzeit. Und habe dann eben im Bachelorprogramm die E-Tourism-Vorlesung übernommen. Und ja, dadurch hat sich eigentlich so diese permanente Lehrtätigkeit ergeben, die mir nach wie vor sehr viel Spaß macht.
Wie geht es Ihnen jetzt damit, so als ehemaliger Student, als Lehrender, so in einer anderen Position jetzt zu stehen quasi?
Mittlerweile ist es ganz normal. Am Anfang war es merkwürdig, vor allem weil ich, glaube ich, ich angefangen habe, war ich 27, 28, hatte ich teilweise auch noch so Situationen, wo ich in einen Vorlesungssaal gekommen bin, der Vortragende der vorherigen Vorlesung mich als Student verwechselt hat oder ich Studierende vor allem im berufsbegleiteten Programm hatte, die doch ein paar Jahre älter waren als ich, hatte aber sonst eigentlich nie ein Problem damit. Ich habe auch während meinem Studium eigentlich immer sehr gerne präsentiert, vorgetragen, erklärt. Von dem her war das für mich eigentlich sehr, sehr natürlich.
Was sind sonst die Inhalte, die Sie jetzt in den Vorlesungen den Studenten vermitteln?
Zum Beispiel jetzt im Tourismus haben wir den Bereich E-Tourism, der ist relativ breit gesteckt. Da versuche ich wirklich die komplette Bandbreite vom E-Tourism abzudecken, von der Distribution, beschäftigen uns aber auch mit Online-Marketing-Themen, Web-Usability, Webentwicklung. Studierenden müssen zum Beispiel eine Website mit dem Content-Management-System WordPress erstellen, das seit Jahren sehr, sehr gut ankommt. Wir beschäftigen uns mit Webanalyse, mit Google Analytics. Also ja, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr breit gefächert. Bei anderen Studiengängen, wie zum Beispiel beim Marketing oder früher im Tourismus im Master, waren es eigentlich auch hauptsächlich Online-Marketing-Themen, wo es darum ging, so diese Breite an unterschiedlichen Disziplinen abzudecken.
Sie betreuen auch Bachelor- und Masterarbeiten und jetzt im Sommersemester ist ja bald Abgabe. Haben Sie noch irgendwelche Tipps jetzt für einen Endspurt an die Studierenden?
Ja, ich glaube, der wichtigste ist die Priorisierung, dass ich wirklich meine ganzen Aufgaben visualisiere, also Projektmanagement im Prinzip. Kommt jetzt darauf an, habe ich meine quantitative Analyse schon abgeschlossen oder gibt es noch Experteninterviews zu führen, muss etwas transkribiert werden, dass ich das wirklich visualisiere, dass ich so die Arbeit sehe und dann auch ganz, ganz wichtig dieses Feedback immer bekomme, wenn ich wo etwas abhaken, durchstreichen oder ein Post-it entfernen kann. Der zweite Punkt wäre vielleicht die Abwechslung, dass gerade am Schluss wird es doch sehr, sehr intensiv, dass ich, wenn ich mir zum Beispiel einen Tag für die Bachelor- oder die Masterarbeit blocke, dass ich in der Früh mit den herausforderndsten Aufgaben oder den intensivsten Aufgaben beginne und mir die einfacheren Aufgaben, wie zum Beispiel das Transkribieren für später, aufhebe oder dass ich zwischen den Aufgaben wechsle, wenn ich merke, dass ich müde werde oder dass ein Sättigungseffekt eintritt. Und dazwischen scheint es vielleicht ein bisschen widersprüchlich zu sein, einmal Abstand zu nehmen, wirklich ein, zwei Tage gar nichts mit der Arbeit machen, die mal wirklich liegen lassen, den Kopf frei bekommen, vor allem wenn es in den Bereich Korrekturlesen geht. Also vor allem, wenn man an einer Arbeit schreibt, wenn man so viel Zeit investiert, man übersieht Tippfehler, man übersieht Fehler bei der Grammatik, bei der Satzstellung, da hilft es wirklich einfach mal die Arbeit ein paar Tage liegen zu lassen und dann wieder reinzuschauen.
Was glauben Sie, sind die häufigsten Schwierigkeiten bei diesen wissenschaftlichen Arbeiten? Was sind die größten Herausforderungen dabei?
Ich denke, die größte Herausforderung ist gleich am Anfang. Das ist das, sich das Einlesen in das Thema, die Forschungsfragen definieren, Forschungsbereich abstecken. Ich bin bei meinen Betreuungen von Anfang an sehr intensiv involviert. Ich lege da sehr, sehr großen Wert darauf, weil ich der Meinung bin, wenn das Research Proposal, wenn das schon mal nicht passt, dann zieht sich das durch die ganze Arbeit bis hin dann letztendlich zur Präsentation. Also ich versuche da wirklich immer kritische Fragen zu stellen, auch bei den Studierenden, so diese kritische Reflexion. Warum mache ich das? Welche Berechtigung hat diese Forschung? Welche Ergebnisse sind zu erwarten? Wie realistisch ist es jetzt, dass ich wirklich 300 Teilnehmer an meiner Umfrage bekomme? Woher kommen die? Etc. Also dass ich wirklich Ideen, die ich vielleicht am Anfang habe, wirklich ganz unterschiedlich bis zu Ende kritisch hinterfrage und durchdenke. Das würde ich sagen, das ist mal einer der großen Themen. Ansonsten Studierenden, die vielleicht diese Arbeit noch vor sich haben oder sich damit beschäftigen, denen würde ich wirklich anraten, sich vor dem fünften Semester intensiv mit dem Themenbereich zu beschäftigen. Ich bekomme da manchmal oft das Feedback, ja, aber wir wissen ja noch gar nicht, ob wir dann dieses Thema bekommen. Darum geht es gar nicht. Es geht mal wirklich nur darum, sich in den Themenbereich einzulesen. Aus meiner Sicht der schlechteste Ansatz wäre, krampfhaft ein kreatives Thema zu finden, einen Titel schon zu finden und dann versuchen, alles andere auf diesen Titel hinzubiegen. Das funktioniert nicht oder das funktioniert in den seltensten Fällen. Mein Ansatz, den ich empfehle, ist, sich wirklich in das Thema einzulesen. Das hat den Vorteil, dass man sicherer wird und die Themen kommen außerdem dann ganz von selbst.
Glauben Sie, ist es schwieriger, den Theorieteil abzuarbeiten oder ist der empirische Teil die größere Herausforderung?
Könnte ich so nicht beantworten. Wahrscheinlich, oder das Feedback ist meistens der Theorieteil, weil wir dann doch irgendwie alle nicht so gerne schreiben oder das Gefühl haben, der Theorieteil ist etwas intensiver. Ich muss eben unterschiedliche Standpunkte betrachten, ich muss alles belegen. Der empirische Teil, der schreibt sich etwas einfacher. Kommt dann natürlich auch an, wie sicher ich mit der Methodik bin. Wenn ich jetzt nicht unbedingt ein Statistik-Fan bin oder nicht so gerne mit SPSS arbeite, gut, würde ich generell davon abraten, eine Umfrage zu machen. Wenn ich zum ersten Mal in meinem Leben Interviews mache und Probleme habe mit dem Codieren, mit dem Analysieren, dann kann das vielleicht schwerer fallen. Aber deswegen auch wieder, das könnte man alles vermeiden, indem man sich intensiv mit dem Thema, aber auch mit der Methodik auseinandersetzt. Dass man dann wirklich ein Thema und auch eine Methodik hat, mit der man sich wohlfühlt. Und dann wird es weder noch sein, dann wird man sich in beiden Bereichen wohlfühlen.
Was war eigentlich Ihr Thema damals bei der Masterarbeit?
Ich habe mich in der Masterarbeit mit den unbewussten Prozessen im Tourismus oder bei Konsumentscheidungen auseinandergesetzt. Habe damals auch bei der Methodik eine Abwandlung des Eye-Trackers verwendet. Und was ich dann damals konkret untersucht habe, waren spezifische Phänomene in der unbewussten visuellen Wahrnehmung, die ich anhand von selbstgemachten Tourismus-Sujets dann getestet habe. Also das waren dann Blickverläufe oder visuelle Stimuli und deren Wirkung dann auf die Probanden. Das Ganze war dann noch gepaart mit einer Nachbefragung und ja, war sehr interessant, ist ein Themenbereich, der mir nach wie vor sehr am Herzen liegt, weil man auch sehr viel über sich selbst lernt. Also es sind ja ca. 95% unseres täglichen Handelns laufen unbewusst ab und muss man sich immer wieder auch mal bewusst werden, wie leicht man dann auch gesteuert werden kann.
Und können Sie noch erinnern, wie lange Sie für die Masterarbeit gebraucht haben, so von Anfang bis Ende?
Ich muss gestehen, dass ich mit der Masterarbeit, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen soll, darf, eigentlich schon vor dem ersten Semester des Masterstudiums angefangen habe. Ich hatte das Glück, dass mein damaliger Betreuer auch meine Bachelorarbeit betreut hat. Das heißt, ich habe eigentlich den Sommer vor dem Masterstudium genau das gemacht. Ich habe relativ viel Zeit auf dem Psychologieinstitut verbracht und habe mich dann wirklich eingelesen. Muss aber auch gestehen, das lag daran, dass ich die ersten Artikel, die ich damals bekommen habe, das waren Journal-Artikel von Harvard über Konsumpsychologie, ich die erst nach dem dritten, vierten Mal lesen verstanden habe. Also es ist nicht nur, dass ich das jetzt so strebsam gewesen wäre, es war auch ein bisschen die Angst, die dann aufgekommen ist, dass ich mit dem Ganzen nicht fertig werde. Habe dann relativ bald gemerkt, dass man sich auch in komplexe Themen relativ rasch einlesen kann. Und ich war dann noch relativ früh fertig, muss ich sagen. War dann sehr komfortabel, hat mir dann auch ermöglicht, im letzten Semester nebenbei arbeiten zu gehen. Und ich würde es im Prinzip jedem raten, möglichst früh anzufangen. Es ist einfacher, wenn man wirklich mal einen schlechten Tag hat, nicht schreiben möchte, die sich jetzt haben, ich habe noch genug Zeit, als dann wirklich sich hinsetzen müssen und schreiben zu müssen.
Wie ist es eigentlich generell, Ihre Erfahrung nach der Stand Marketing und Forschung? Also gibt es Forschung im Bereich Marketing?
Ja, ist das auf jeden Fall. Es gerade jetzt zum Beispiel, wie schon angesprochen, in der Konsumforschung. Ich würde sagen, ist sicher noch ein etwas jüngeres Forschungsgebiet im Online-Marketing. Im Online-Marketing muss ich auch sagen, gibt es natürlich auch die Herausforderung, dass die Trends oder die Entwicklung im Online-Marketing teilweise zu schnell ist für die Forschung. Also ich habe jetzt unlängst eine Bachelorarbeit im Bereich Online-Marketing gelesen, teilweise schon noch mit aktuellen Quellen, wo aber die Autoren, und das waren Journal-Artikel von 2017, 2018, die aus meiner Sicht schon 2-3 Jahre überholt waren. Also da ist die Forschung vielleicht teilweise zu langsam oder der Anspruch wirklich von der Forschung kann da nicht wirklich Schritt halten mit dem Online-Marketing. Was ich aber ansonsten sehe, ist, dass das Marketing wiederum immer mehr auf die Forschung zurückgreift, vor allem im Online-Marketing. Wir haben die Daten, wir können die Daten auswerten. Es gibt absolut keine Entschuldigung dafür, irgendwelche Entscheidungen im Online-Marketing auf Basis von Bauchgefühl zu treffen. Kommt immer wieder vor, aber im Prinzip unentschuldbar.
Könnten Sie sich vorstellen, in die Marketingforschung einzutauchen?
Ja, das ist ein interessanter Punkt, dass ich hatte mit 30 war bei mir so diese Deadline, ob ich noch ein Doktoratstudium anfangen soll oder nicht. Und da war natürlich auch dieses Thema mit der Masterarbeit aktuell. Im Prinzip habe ich mich dann dagegen entschieden, weil es beruflich nicht mehr vereinbar war oder mir jeder davon abgeraten hat, das nebenbei zu machen. Ich könnte mir es grundsätzlich schon vorstellen, allerdings bei mir ist es, glaube ich, eher, dass ich mir die Forschung in den Beruf reinhole als andersrum.
Gäbe es irgendein Thema, wo Sie sagen, da würden Sie sich gerne mehr vertiefen?
In meinem Hauptbereich noch weiter, also visuelle Aufmerksamkeit, das hat mich gefesselt. Ist auch einfach, wir haben den Monitor, wir interagieren hauptsächlich visuell mit Websites, mit Werbemitteln und wenn es die Zeit zulässt, investiere ich da immer wieder Zeit, mich mit Journalartikeln auseinanderzusetzen und ja, einfach da up to date zu bleiben.
Wir haben jetzt viel über Marketing gesprochen. Warum sollte man Marketing studieren?
Ich denke, weil es ein sehr abwechslungsreiches Berufsfeld ist. Also ich kann mit einer fundierten Marketing-Ausbildung kann ich in den unterschiedlichsten Branchen arbeiten. Jede Branche, jedes Unternehmen braucht im Prinzip Marketing. Es gibt nach wie vor Branchen, das weiß ich auch aus dem Bekanntenkreis, die teilweise jetzt erst so wirklich ins Marketing eintauchen. Das sind meistens Branchen, die früher hauptsächlich über komplexe Händlerstrukturen ihre Produkte vertrieben haben und jetzt ist langsam von diesen Händlerstrukturen emanzipieren. Es ist, würde ich sagen, es ist ein jobsicheres Gebiet, es ist ein wachsendes Gebiet und wie gesagt, es ist sehr abwechslungsreich. Es wird halt immer, Online-Marketing spielt immer eine immer größere Rolle. Man muss natürlich am Ball bleiben, man muss regelmäßig fort- und weiterbilden. Es ist jetzt sicher kein Job, den man in 10 Jahren noch genauso macht, wie man es jetzt macht. Aber wenn einem das gefällt, wenn einem die Abwechslung gefällt, kann ich das auf jeden Fall jedem ans Herz legen.
Wir sind jetzt schon fast am Ende vom Interview. Meine letzte Frage wäre es noch, gibt es etwas, was Sie den Studierenden mit auf den Weg geben möchten?
Was ich immer versuche in meinen Vorlesungen den Studierenden mitzugeben, ist die Begeisterung für das lebenslange Lernen. Manchmal, wenn ich das so in der Vorlesung erfasse, stört das jetzt nicht bei jedem unbedingt auf Gegenliebe, wobei es manchmal daran liegt, man sitzt halt jetzt schon einige Jahre im Vorlesungssaal, grundsätzlich ist die Bereitschaft, oder sagen wir so, ich bin eigentlich immer sehr, sehr zufrieden mit den Studierenden, die ich habe, aber so jetzt die Begeisterung, man merkt schon, manche, die schmunzeln, da weiß man schon, dass die sehr wohl da ist, dass man sich da nicht traut, so dazu zu stehen. Bei mir, muss ich sagen, ist das dann auch eigentlich überraschenderweise so 2, 3, 4 Jahre nach dem Studienabschluss nochmal so richtig gekommen, wo man dann einfach noch diese Begeisterung entwickelt. Und das versuche ich eben mitzugeben, dieses lebenslange Lernen, dass man einfach nicht aufhört, besser zu werden, sich in Themengebiete einzulesen. Und ich versuche aber auch den Studierenden klarzumachen, dass das, was wir in der Vorlesung durchnehmen oder generell in irgendeiner anderen Vorlesung, dass das die ersten Ansatzpunkte sind, dass es dann an ihnen liegt, sich zu vertiefen, in das Themengebiet weiter einzutauchen. Das ist eigentlich für mich dann auch wirklich Studieren.
Wir sind jetzt auch schon am Ende. Ich danke Ihnen vielmals für die Zeit und für die spannenden Einblicke in die Marketingwelt.
Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Mich auch. Vielen Dank.
IMC Science Dialog, der Podcast der IMC FH Krems.